Ja, guten Morgen. Das ist schön, dass ihr da seid. Ja, wie schon vorgestellt, mein Name ist Christian Ziegler. Ich bin zusammen mit meiner Frau, der Andrea. Wir haben 3 Söhne und jetzt in der Zwischenzeit auch schon 5 Enkelkinder. Wohnen gar nicht so weit weg von hier. Wir wohnen in Birchgach, in der Nähe von Pliningen. Und die Prisma-Gemeinde kenne ich schon lange. Als ich noch Pastor war im Gospelforum, waren wir öfters hier bei Filter Praise. Petra kennt ihr auch schon lange, andere auch, Regina und viele andere auch schon sehr lange. Von dem her ist es eine Freude, hier zu sein. Ich bringe euch ganz liebe Grüße mit. Ich arbeite seit 5 Jahren in der Kontaktmission, bin da Personalleiter. Und der Dieter Treffs, unser Missionleiter, der schon öfters hier war, hat gesagt, ich soll ganz liebe Grüße von ihm, die ganze Gemeinde mitbringen. Also ganz liebe Grüße vom Dieter. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und vielleicht freut er sich, wenn er auch wieder mal kommen kann. So. Mit euch möchte ich etwas anschauen aus der Bibel, was mich schon eigentlich gehört zu einer meiner Lieblingsgeschichte und Thema. Und ich dachte, ich möchte einfach euch teilhaben lassen. Es geht um Ruth, die Geschichte von Ruth im Alten Testament. Ich gehe mal davon aus, dass viele die Geschichte kennen. Wir werden es jetzt nicht ganz durchlesen, es sind noch 4 Kapitel. Aber Ermutigung, vielleicht zu Hause noch mal nachzulesen, nachzuschauen. Und es ist interessant, weil es ist ein Buch der Bibel, was heraussticht, weil es sehr aus einer Frauensicht dargestellt wird. Und anders als in anderen Bibeln, wo sehr mehr aus Männersicht, vermutet man sogar, dass es vielleicht eine Frau geschrieben hat. Und sticht daraus, könnt ihr auch zu Hause mal schauen, weil sehr aus der Perspektive eine Frau und immer wieder betont wird, da geht es auch nicht nur um das Haus des Vaters, sondern man spricht das Haus der Mutter, was sonst in der Bibel gar nicht so vorkommt. Und ich habe gedacht, kein Wunder ist das mehr aus der Perspektive eine Frau, weil das geht um Versorgung in diesem Buch. Und 2006 bekam Muhammad Yuma den Friedensnobelpreis, das war es Bengalech, und weil er mit seinen Mikrokredite sich aufgemacht hat, die Armut zu bekämpfen, inspiriert von einem Deutscher, der vor 150 Jahren schon angefangen hat, die Armut zu bekämpfen, den alle gut kennen, das war Wilhelm Friedrich Raiffeisen. Und das gleiche Prinzip hat er angewandt und eben mit Mikrokredite Armut zu bekämpfen, indem er Leute hilft, ein Business aufzubauen. Und er hat gesagt, 90% der Leute, denen er Mikrokredite gibt, sind Frauen. Weil er sagt, die Frauen sind die, die wissen, was die Nöte der Familie sind. Und sie kaufen da nicht irgendwas, was vielleicht groß und stark ist, die wissen genau, wie kann man die Familie versorgen. Deswegen finde ich Ruth ganz toll, weil da wirklich man weiß, dass ich nahe dem, was die Familie braucht. Ruth 1, Vers 1, so fängt es an. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, also es war nach dem Auszug aus Ägypten, nachdem das Land Israel sich etabliert hat, haben die Richter regiert, also vor dem König David. Da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und als ich mal diesen Satz gelesen habe, habe ich gedacht, was für eine Tragik. Weil Bethlehem heißt eigentlich das Haus des Brotes. Das ist die Bezeichnung von Bethlehem, übersetzt Haus des Brotes. Und für mich, was wir im Haus des Brotes, ist kein Brot mehr. Was für eine Tragik, wenn im Haus des Brotes auf einmal kein Brot mehr da ist. Und dann, es kann ja sein, dass es manchmal bei uns auch so ist, dass im Haus des Brotes sind und sich kein Brot mehr. Ich würde mit euch gerne schauen, was heißt denn Bethlehem, Haus des Brotes? Haus des Brotes, wenn man es geistlich das anschaut, hat unterschiedliche Bedeutung oder kann unterschiedlich in der Bibel unterschiedliche Hintergründe haben. Wir haben es jetzt mal aufgelistet. Wir haben in Matthäus 6 das Vaterunser. Und da steht, gib uns unser tägliches Brot. Spricht für Gottes Versorgung. Hey, wenn ich im Haus des Brotes, weiß ich, Gott versorgt mich. Ich habe genügend zum Leben oder für manche Leute auch genügend zum Überleben. Es spricht auch von geistlicher Nahrung. Matthäus 4, Vers 4, wo Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, was von Gott kommt. Also das hat auch was zu tun, aus des Brotes. Ah, ich habe Nahrung aus Gottes Wort. Ich lese die Bibel, es spricht mich an, es ist, versorgt mich. Ich habe einen Nutzen, ich habe einen Gewinn aus dem Lesen der Bibel. Das ist ein Wunsch, was ich auch mir wünsche und jedem anderen, dass es wirklich die Bibel Haus des Brotes ist. Ich habe einen Gewinn davon. Ich lese es, ich nicht nur Buchstabe, sondern ich habe Gewinn. Haus des Brotes ist auch mit die Beziehung zu Jesus, weil Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Brot. Wer dieses Brot isst, ist in mir und ich bin in ihm. Hat was zu tun mit intime, vertrauensvolle Gemeinschaft mit Jesus. Also Haus des Brotes ist ein Bild. Ich habe eine Beziehung mit Jesus, die ist lebendig, die ist persönlich, die ist nahrungsaufbauend für mich. Haus des Brotes hat auch was zu tun mit Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Kennen wir aus der Apostelgeschichte. Sie brachen das Brot miteinander. Also sie hatten Gemeinschaft. Das heißt, ich bin nicht allein, bin nicht isoliert. Ich habe das Vorrecht, in einer Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu leben und mit ihnen unterwegs zu sein. Ich war mal in Algerien. Ein Missionar von uns war in der Stadt, ganz im Westen von Algerien. Und da haben wir einen Mann getroffen am Strand, total geheim. Und er hat gesagt, ich bin der einzige Christ in dieser Stadt. Und er hat gedacht, was für ein Vorrecht, wenn man Geschwister hat. Sein Gottesdienst war nur online, sonst hat er keine Möglichkeit, mit jemand anders sich zu treffen. Wow, schön, wenn man auch da sagt, im Haus des Brotes, ich habe Gemeinschaft, ich habe Geschwister, mit denen kann ich mich treffen, Gottesdienst feiern, ich bin nicht allein auf mich gestellt. Das war Bethlehem, Haus des Brotes. Eben diese verschiedenen Aspekte des geistlichen Lebens. Und da ist es gut zu sein. Und dann, was für eine Tragik, wenn genau in diesem Haus kein Brot ist. Man steht in der Herausforderung und der Eindruck, Gott, wo bist du? Man liest die Bibel und sich nur noch Buchstabe spricht einen gar nicht mehr an. Man hat vielleicht keine Gemeinschaft mit anderen Christen, ist ganz isoliert und alleine. Man hat vielleicht Herausforderungen und fragt sich, wo bist du, Gott? Ich fühle mich völlig verlassen und alleine. Ich habe den Eindruck, da gibt es kein Ende am Tunnel, in dem ich stehe. Vielleicht Krankheit, familiäre, Beruf, wo man drinsteht und sich fragt, wo ist das Brot? Im Haus des Brotes. Ich habe auch den Eindruck, es ist kein Brot im Haus des Brotes. Kennt ihr das? Also ich kenne das, ja. Und es kann ganz unterschiedliche Aspekte haben. Und genau so ging es dieser Familie. Es war kein Haus im Haus des Brotes. Und sie haben sich dann entschieden, wir gehen nach Moab. Und Moab heißt eine Bedeutung von meinem Vater. Jetzt die, die Bibel gut kennen, wissen Moab, woher er kommt. Moab war der Sohn von Lot mit seiner Tochter. Ich weiß nicht mehr, ob die älteste oder die jüngste, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Seine erstgeborene Tochter. Als Gott entschied, Sodom und Gomorra zu zerstören, hat er Abraham gefleht und hat gesagt, hey, bitte Gott, wenn du kennen dir vielleicht die Geschichte, 10 Gerechte, tust nicht zerstören, ja, und ging runter, hat richtig verhandelt, bis er dem, glaube ich, bei 5 oder 4 aufgehört hat. Aber Gott hat keine 5 oder 4 gefunden, hat eben nur Lot und seine 2 Töchter mit Gewalt letztendlich rausgezogen. Die Frau von Lot ist ja dann zur Salzsäule geworden und er ist mit seinen 2 Töchtern in eine Höhle geflohen und hat da gewartet. Und die 2 Töchter haben gesagt, wow, kein Mann in Sicht, nur noch unser Vater, weißt du, was wir jetzt machen? Wir betrinken ihn, ja, betrinken, ja. Also dieses besoffen nicht, dann schlafe ich mit ihm und dann machen wir es nochmal, dann schläfst du mit ihm und dann haben wir Kinder. Und so sind wir nicht alleine hier. Und das haben sie gemacht und beide wurden schwanger und eben die älteste Tochter hat dann einen Sohn geboren, der heißt Moab. Und der zweite ist Ammon. Ist ganz interessant, bis in der ganzen Bibel werden sie nie positiv erwähnt. Moab ist ein Bild, muss ich immer schauen, wie mir da weiterkommt, ja genau. Einfach, das ist ein Bild, ich helfe mir aus eigener Kraft. Da habe ich ein Problem, keine Lösung, ich schaffe mir die Lösung. Und auch gar nicht die göttliche Lösung, eine menschliche Lösung. Komm, okay, wir machen es so, es gibt ein Problem, ich pack's an, ich kann das, yes, we can. Oder wie hat die Frau Merkel gesagt, ja, das können wir, ja, wir schaffen das. Ja, ja, gut, schaffen ist was anderes. Aber das ist genau das, wir schaffen das. Aber es hat bei ihr auch nicht ganz geklappt. Probleme haben wir bis heute. Das ist die Menschlösung. Ich kann es, ich schaffe das, ich pack's an. Ärmel hoch, krempeln und packen an und das schaffen wir schon. Das ist natürlich auch ein Bild für Sünde, grobe Fehler. Also das war wirklich nicht in Gottes Absicht, ist ja heute noch nicht die Absicht, die Gott hat. Eine völlig falsche Perspektive. Es sind keine Männer da. Absolut falsch. Da waren nur 2 Städte zerstört, aber Männer gab es en masse. Ja, weil da gab es noch ganz viele Städte, da gab es ganz viele Männer zu haben. Also sie hätten nicht ihr Vater nehmen können. Da gab es noch genug Auswahl. Absolut falsche Perspektive. Und natürlich ein völlig voreiliges Handeln. Die sind nicht in der Höhle geblieben, sind nachher auch raus und haben wieder ihre Zelte aufgebaut, haben sich wieder Existenz aufgebaut. Gar kein Problem. Die hatten gar keinen Grund, so voreilig zu handeln. Die hätten einfach warten müssen und Geduld haben. Und das ist auch ein Bild, okay, es geht mir nicht schnell genug, die Lösung ist nicht sofort da, Gott, wo bist du, du greifst gar nicht an, okay, ich warte gar nicht, ich handle schnell und ich werde schon eine Lösung herbeirufen. Das ist der Unterschied, ja? Also Haus des Brotes, Gottes, aber Gott wirkt, Moab, ich helfe mir selber, pack es selber an. Und am Anfang lief alles gut. Muss ich immer aufpassen, wie man da vorankommt. Und der Name dieses Mannes war Elimelek und der Name seiner Frau Naemi oder Noemi, je nachdem. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kirchlon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Also die sind einfach von Haus des Brotes nach Moab gezogen. Und tatsächlich, was? Versorgung mal da. Die waren weg von der Not, die hatten die Versorgung. Es schien alles bestens zu sein. Bis, der Bibelvers habe ich jetzt glaube ich gar nicht aufgelistet. Sorry, wenn man den Vers weiterliest, das sieht alles gut aus. Aber Vers, Elimelek, interessant, Elimelek heißt, der Herr ist mein König. Oder mein Gott ist König. Also das ist auch Elimelek ist ein Bild von nicht von jemandem, der sagt, ich will von Gott nichts wissen. Sondern wir würden heute sagen, das war ein wiedergeborener Christ. Jemand, der Gott sich entschieden hatte, mein Gott, oder Gott ist mein König. Der sagt, ich will mein Leben unter der Herrschaft Gottes setzen. Naomi heißt die Glückliche, die Freudige, also auch die Liebliche, die Bezaubernde. Auch da eine sehr positive, glückliche Familie. Sie sind da und im Vers 3 steht, aber als sie im Land Moab war, Elimelech, Naomis Mann, starb. Und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Wow, wenigstens, also mein Mann ist weg, aber wenigstens habe ich noch zwei Söhne, was in der damaligen Zeit auch die Versorgung bedeutete, also wenigstens zwei Söhne. Und diese nahmen sich diese nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch beide Söhne, Machlon und Kilion, so dass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Also ich finde, wenn so eine Tragik in einem Satz wie da kann man kaum besser beschreiben. Da steht, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Was für eine Tragik. Für die damalige Zeit war es völlig mittellos. Zwar habe ich noch zwei Schwiegertöchter, aber ich habe meinen Mann verloren, ich habe meine beiden Söhne verloren, ich habe alles verloren. Keine Nachkommen mehr, keine Hoffnung auf irgendwelche Versorgung und noch in einem fremden Land mit total fremder Kultur, völlig am Ende. Also einen tieferen Punkt war fast nicht möglich zu erreichen, als das, wie diesem kleinen Satz drinsteht. Die war im Land Moab, hatte gehofft, da ich die Hilfe, da ich die Versorgung, da habe ich die Lösung geschaffen. Und dann am Ende hat sie alles verloren, hat sie gar nichts mehr. Und wir sehen es ja im nächsten Vers, da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hat. Die kommt zurück. Der hat alles verloren und wisst ihr, was ich noch schlimmer finde? Der hat die Heimsuchung Gottes verpasst. Auf einmal war wieder Brot im Haus des Brotes und sie war nicht da. Sie hat alles verloren und hat noch verpasst, als Gott wieder Brot im Haus des Brotes gegeben hat. Und ich habe mir gedacht, Jesus, spätestens da, hilf mir, dass ich das nicht mache. Hilf mir, dass wenn es tatsächlich mal Zeiten der Dürre in meinem Leben gibt, und die gibt's, ja, ich glaube, das sind ja einige mit viel Jahre Erfahrung hinter sich und ich glaube, jeder kann bestätigen, es gibt Zeiten der Dürre, es gibt tatsächlich, auch wenn man mit Jesus unterwegs ist, egal wie lange mit ihm unterwegs ist, kommt die Situation, wo man im Haus des Brotes ist und es gibt kein Brot. Und hat gesagt, Jesus, hilf mir, dass ich da nicht nach Moab gehe, weil ich will nicht alles verlieren und besonders nicht die Heimsuchung Gottes verpassen. Ich will es nicht verpassen, wenn auf einmal wieder Brot im Haus des Brotes ist und ich bin nicht da und habe es verpasst. Habe es verpasst, wenn du kommst und zu hilfst. Und wir haben ja, Naomi kommt zurück, die heißt nicht mehr Naomi, die sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, das heißt die Bittere. Ich habe alles verloren, sagt sie. Ich komme zurück, bitter, enttäuscht. ohne nichts. Ich mache es jetzt kurz, weil die Geschichte geht noch länger, aber als sie zurückkehrt zum Haus des Brotes, und das ist die gute Nachricht, ja, kommt die Wende in ihrem Leben. Das ist so, wie wenn du merkst, zack, 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 Tiefgang, und dann gehst du zurück und dann geht's aufwärts. Es kommt ein neuer Mann ins Leben von Ruth und Naomi oder Mara heißt sie jetzt da. Der heißt Boas. Mit Boas kam die Wende und ihr kennt dann das Ende von der Geschichte. Die Versorgung. Sie bekommt einen Enkelsohn, Obed, der wieder der Großvater vom König David wird. Der ganze Segen kommt zurück, die Versorgung kommt zurück, seine Familie, sie ist versorgt, die Tochter ist versorgt, sie bekommt einen Mann, sie bekommt ein Kind, Nachkommen kommt und es endet die ganze Geschichte, dass die Leute sagen, glückselig bist du, Naomi, dass Gott dir eine Schwiegertochter gegeben hat, die mehr wert ist als 7 Söhne. Die ganze Wende, geht's wieder, es endet mit einer Freude, eine Versorgung, ein Segen, was wieder völlig zurückkommt. Im Haus ist Brot, das ist wieder die Fülle an Brot da. Und für mich, und das ist ein bisschen die Botschaft von heute, wenn im Haus des Brotes kein Brot mehr da ist, habe ich das Vertrauen und die Geduld, trotzdem im Haus des Brotes auszuharren. Und vielleicht die Ermutigung für uns, egal in wo wir stehen, und wenn wir in Situationen stehen, ich habe gerade herausfordernde Zeit. Ich habe nicht den Eindruck, dass Gott gerade am Zug ist in meinem Leben. Ich habe den Eindruck, es ist kein Brot da. Trotzdem die Ermutigung, auszuharren und zu vertrauen, es kommt der Zeitpunkt, wo Gott wieder Brot im Haus des Brotes schenkt. Wo die Heimsuchung kommt und die Wende stattfindet. Die Ermutigung, dran zu bleiben, bis die Wende kommt und bis Gott wieder seine Kraft und seine Macht offenbart. Könnt ihr das mitnehmen? Ja? Ich möchte gern enden mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Es geht um eine Frau, die heißt Apolline. Apolline ist geboren in Kongo vor ein bisschen mehr als 45 Jahren. Kongo ist gerade in den Medien, habt ihr vielleicht mitbekommen, weil die Rebellen in Goma, also die Stadt in Nord-Kivu, dabei sind, die Stadt zu erobern. Das hat was mit uns zu tun. Und das ist mir zwar auch nicht ganz recht, aber diese Geräte, die haben alle Coltan innen drin. Jedes Handy hat Coltan, jeder Computer, jeder Laptop hat Coltan. Coltan ist ein seltener Rohstoff, genominal. Und das größte Vorkommen von Coltan ist nördlich von Goma, in Ostkongo. Und da das Vorkommen da ist, gibt es natürlich viele Interesse. Und ganz besonders Ruanda. Ruanda ist das Nachbarland. Die haben eine Rebellengruppe bewaffnet und unterstützen sie, die M23. Und die haben dafür einen Bürgerkrieg und sind dabei, gerade die Goma, diese Hauptstadt da oben, wo der Pfeil ist, anzugreifen, zu erobern. Hat vielleicht mitbekommen, die UN-Truppen versuchen gerade das zu verteidigen und zu verhindern. Ruanda gilt als der Top-Ansprechpartner für die EU, für die Lieferung von Rohstoffen, von Coltan, als zuverlässiger Partner, obwohl Ruanda keine einzige Mine hat. Also das wird alles ausgebeutet aus dem Nachbarland Kongo, alles unter unserem, so einem Leidwesen, unter dem Deckmantel der EU und der anderen mächtigen Länder. Und da ist sie geboren. Also nicht direkt in Goma, sondern ein paar Kilometer südlicher, so circa 100 Kilometer südlicher. Und Apolline ist geboren mit einem Klumpfuß. Also, es gibt es scheinbar öfter so in Deutschland, aber man macht gleich was. Ja, dann nickt, ja. Und leider hat man nichts gemacht, da war keine medizinische Versorgung und so wuchs sie auf in dem Klumpfuß und hat bis heute einen Klumpfuß. Und weil sie das hatte, war sie auch vernachlässigt und verhänselt und kaum Schulbildung. Einzige Hoffnung ist natürlich ein Ehemann, hat einen Ehemann Nummer 1 bekommen, hat ihr dann nach einer Weile wieder zurückgelassen mit den Kindern, weil er sich geschämt hat, eine Frau mit Klumpfuß zu haben. Kam Ehemann Nummer 2, hat ihr auch wieder Kinder hinterlassen und ist dann wieder abgehauen, weil er sich auch geschämt hat, er will keine Frau mit Behinderung. Und so ist Apolline mit Kindern, lebt da und die einzige Chance, um ihre Kinder überhaupt zu ernähren, ist als Tageslöhnerin zu arbeiten. Da gibt es, wie in der Bibel steht, Grundstücksbesitzer, die haben viele Grundstücke und die gehen morgens auf die Straße und heuern einfach die Frauen da, die stehen da mit ihrer Hacke und heuern sie an, um ihren Feldern zu arbeiten, für einen Tageslohn von 1,50 Dollar. Und gibt es Arbeit, werden sie angeheuert, gibt es keine Arbeit, verdienen sie auch nichts. Apolline hat so versucht, ihre Kinder zum Versorgen, indem sie immer mit ihrer Hacke da steht. Aber da sie einen Klumpfuß hat, kann sie oft nicht so schnell arbeiten wie die anderen und verdient meistens weniger. Diese Herren da sagen, du bringst die Leistung nicht und deswegen kriegt sie nicht mal 1,50 Dollar, manchmal die Hälfte, manchmal weniger. Aber sie hat es geschafft, trotzdem dadurch wenigstens ihre Kinder Essen zu geben oder zu versorgen. Der Traum von Apolline war eigentlich, Lehrerin zu sein. Aber sie wusste, das kann sie nie erfüllen und das wird nie möglich. Das Einzige, was Apolline hatte, die hat Gott vertraut. Und die hat gesagt, Gott, ich vertraue dir mein Leben und ich vertraue dir, dass du mir hilfst. Die war im Haus des Brotes, aber da war wirklich kein Brot da. Manchmal nicht mal Brot im wahrsten Sinne des Wortes, um essen und sich ernähren zu können. Und so blieb sie Jahr für Jahr für Jahr und vertraute einfach, dass Gott ein Wunder tut. Die Apolline im Erwachsenenalter. 2017 kam eine junge Frau, eine Deutsche, die Tabea Kalsinke, und die ist Ärztin und die ging, wollte Auslandseinsatz machen, kam nach Kongo und da in Kashusha, das ist in Bukavu, das ist die größere Stadt da, im Ostkongo, südlich, und hat da ein Praktikum, also einen Einsatz gemacht als Ärztin und war im Krankenhaus und da war der Jeremy. Jeremy kam mit Bauchschmerzen. Und dann hat sie gesagt, okay, machen wir Untersuchungen, aber es gab kein Röntgengerät, es gab kein Ultraschallgerät, es gab eigentlich gar kein Gerät. Dann hat sie ihn untersucht und gewartet, es wurde immer schlimmer. Und dann hat sie sich einfach entschieden, wir machen eine Not-OP, wissen nicht, was es ist, wir machen einfach den Bauch auf und schauen, was da los ist. Hat sie gemacht, hat sie ihn operiert und hat gemerkt, okay, ich weiß nicht, was sie genau gemacht hat, aber sie hat ihm das Leben gerettet. Und dann hat sie sich beschäftigt, hat sie natürlich immer danach besucht, Krankenbett und so, und hat gesagt, hey, du bist gesund, du kannst nach Hause. Kam Tage später und hat gesagt, warum bist du immer noch da? Du bist gesund, du kannst nach Hause. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht nach Hause. Also im Krankenhaus in Afrika, ja, gibt es keine Versorgung. Ja, die Familie muss dich, wenn die Familie dich nicht zum Essen bringt, kriegst du nichts zum Essen. Wenn sie nicht Wäsche bringt und so, gibt es keine Wäsche, die getauscht wird, keine Bettwäsche, muss alles die Familie machen. Dann hat er gesagt, ja, meine Eltern haben nicht das Geld, um die Kosten des Krankenhauses zu bezahlen. Und solange sie nicht das Geld bezahlt haben, darf ich das Krankenhaus nicht verlassen. Ich bin quasi Geisel, also Pfand, Geisel im Krankenhaus, werde erst entlassen, wenn die Eltern das bezahlt haben. Dann hat sie gesagt, ja, aber du passt ja die Schule. Ja, Alexander, fliege ich jetzt auch aus der Schule, weil ich nicht kommen kann. Das habe ich ja so bewegt, dass sie dann Freunde angeschrieben hat in Deutschland, gesagt, hey, es geht um 400 Dollar, wer kann helfen? Dann haben sie tatsächlich die Krankenhauskosten bezahlt und das Kind wurde entlassen. Die hat da ihren Mann kennengelernt, auch ein Arzt, der Patrick Bulambo Hitziki, haben dann beide geheiratet und haben dann einfach weiterhin Geld gesammelt in Deutschland, um eben Kinder freizukaufen aus dem Krankenhaus. Irgendwann haben sie gesagt, eigentlich ist es nicht sehr sinnvoll, es ist doch viel sinnvoller, wir würden den Eltern Geschäft geben, damit sie in der Lage sind, das Geld selber zu bezahlen. Und so haben sie entschieden, dass sie überlegt haben, was können wir denn machen? Und haben sie in der Nähe, durch ein Grundstück, ein bisschen eine Stunde von der Stadt entfernt, haben sie ein Grundstück gekauft und haben ein Zentrum aufgebaut, ein Centre de Formation Professionnelle, also ein Ausbildungszentrum mit zwei Schwerpunkten. Die haben gesagt, sie bilden Näherinnen aus, weil da können die selber, das macht man ja, gibt ja keinen Supermarkt, da macht man die Kleider, lässt man machen, da können die Näherinnen die Kleider machen und entweder bei einer Näherin arbeiten oder selber ein Business aufmachen und haben dann Geld und haben eine IT-Schule angefangen, also mit Computer, weil die gedacht haben, so können die Leute auch mal eine Chance irgendwie international auch zu konkurrieren. Die ersten Schüler der IT-Schule, das waren alles die IT-Lehrer der staatlichen Schule, weil diese IT-Lehrer der staatlichen Schule haben noch nie einen Computer gesehen. Und sie haben alles immer Theorie, Tafel gemalt, einen Computer erklärt, aber noch nie selber einen Computer in der Hand gehabt. Und die kamen in die Schule, endlich mal einen Laptop zu sehen, wie es funktioniert. Und so haben sie auch noch eine Flechtereischule angefangen. Und einer der ersten, dann kamen viele Leute, haben sich beworben. Und unter anderem hat Apolline davon gehört, weil es war in ihrer, ganz in der Nähe, wo sie gewohnt hat. Und Apolline hat sich entschieden, ich melde mich da bei der Nähschule an. Und die wurde genommen, wurde ausgesucht unter den vielen Frauen. Und Apolline hat angefangen zu nähen. Das ist Apolline bei der Nähmaschine. Wenn ihr gut schaut, hat sie eine besondere Nähmaschine mit einer Kurbel. Weil sie mit dem Fuß das nicht machen kann, haben sie eine Nähmaschine gebaut, wo sie mit der Hand kurbeln kann. Und Apolline hat sich herausgestellt, das ist die Nähschule, das ist der Patrick nochmal und ganz hinten die Apolline. Apolline hat man festgestellt, die ist zuverlässig, die ist treu und ist ehrlich. Und nachdem sie die Schule fertig hatte, haben Patrick und Tabea gefragt, hey, wärst du bereit zu arbeiten bei uns als Assistentin des Lehrers? Und das ist der Lehrer ist rechts und Apolline ist links. Und hat sie natürlich zugesagt. Und so hat sie angefangen, da zu arbeiten als stellvertretende Lehrerin. Und zu ihrer großen Freude, wenn der Lehrer nicht da ist, wer darf unterrichten? Die Apolline. Der Traum hat sich erfüllt. Sie darf unterrichten. Die zweite große Veränderung ist, auf einmal hat sie ein Gehalt gehabt. Ein monatliches, regelmäßiges Gehalt. $50. Also weitaus mehr, als sie verdienen kann auf den Feldern. $50 jeden Monat. Nach 2 Jahren haben Tabian Patrick eine Schule gebaut, eine Grundschule. Und dann ging es auch darum, eben welche Schüler werden gesponsert. Und dann haben sie der Apolline gesagt, Apolline, wir würden deine Kinder auch helfen, damit sie auf die Schule gehen kann. Apolline gesagt, nein, nein. Ich bekomme jeden Monat ein Gehalt. Ich habe gespart. Ich kann meine Kinder selber finanzieren auf die Schule. Und deswegen sind die Kinder, das ist einfach so treu und zufällig. Nicht nur das, als als ich sie letzten Sommer war ich vor Ort, im Juli letztes Jahr, also 2004, und habe sie kennengelernt, die Apolline. Und sie haben erzählt, oder ich habe mir übersetzen lassen, ich kann kein Französisch. Und hat gesagt, ja, die hat ein Grundstück gekauft, hat sich Geld angespart jeden Monat und hat sich ein Grundstück gekauft. Und auf dem Grundstück arbeiten jetzt Leute für sie und dadurch kann sie auf dem Erlös genug zum Essen und kann sofort verkaufen. Die Tabea hat mir gesagt, jetzt, na, sie hat nicht nur ein Grundstück gekauft, hat ihr Haus renoviert und hat zwei Näherinnen angestellt, die jetzt für sie arbeiten. Und ist jetzt eine Geschäftsfrau geworden. Im Haus des Brotes war kein Brot, der hat aber ausgeharrt. Und für mich so berührend zu sehen, wie Gott die Treue, die Zuverlässigkeit dieser Frau begegnet ist. Und ihr so geholfen hat. Etwas weiß sie nicht, okay? Aber im August 2023 saß sie im Gottesdienst und neben mir saß die Caroline. Caroline kenne ich schon lange. Und Caroline ist Fachfrau für Prothesen. Die arbeitet hier und baut Prothesen für Leute, die Probleme haben. Und ich sagte, du Caroline, ich habe eine Frau in Kongo, die hat einen Klumpfuß. Kann man da was machen? Ich sagte, ja klar, kann man da was machen. Und ich sagte, okay, ich setze die in Verbindung mit der Tabea. Und so hat letztes Jahr im September der Patrick, also für sie unvorstellbar, der Arzt, ihr Chef, sich vorhin kniet und hat ihr einen Abdruck ihres Fußes gemacht. Die musste viel Überredung, dass sie einverstanden war, dass dieser Mann, der Chef, der Arzt, ihr Füße wäscht und einen Abdruck macht. Das kann sie sich gar nicht vorstellen. Das ist sie niedrig vor ihm, aber er vor ihr. Sie ist so ihr Herz berührt. Was die Apolline nicht weiß, die Prothese ist fertig. Die Caroline hat es gerade mitgeteilt, die ist fertig. Nächsten Monat, also im März, fliegt ein Team hin mit Patrick und Tabea und die werden ihr die Prothese dann anbauen und dann bin ich ganz gespannt, weil dann wird sie normal laufen können. Wow, ich bin jetzt dann gespannt, wie es sein wird. Hey, Gott wirkt so unwahrscheinlich. Die hätte niemals, niemals sich vorstellen können, dass ihr Leben so eine Wende nimmt. Das ist natürlich ein Einzelfall, aber es hat mich so berührt, weil ich kenne sie und jetzt begleitet und Gott ist so treu. Und wenn wir uns entscheiden, egal in welcher Situation zu stehen, zu sagen, ja Jesus, auch wenn kein Brot im Haus des Brotes ist, ich bleibe und warte. Vertraue dir, bleibe treu, hoffe auf deine Hilfe. Und es ist mein Wunsch, dass wir erfahren, wie Gott wirkt. Wie die Heimsuchung Gottes kommt. Und wie wir erleben, wie im Haus des Brotes wieder Brot kommt. Ja, denkt einfach an Apolline. Ja, und wenn ihr die Nachrichten zum Kongo liest, könnt ihr denken an Apolline. Amen, das war's.